Shopcast FM. E-Commerce für die Ohren. Präsentiert von Webversiert, deinem kompetenten Partner für Shopware B2B-Projekte aus dem Ruhrgebiet. Moin moin und herzlich willkommen zu Shopcast FM. Heute geht es um A11Y oder auch Accessibility mit einem Gast von Shopware. Wer mich nicht kennt, ich bin der Niklas. Ich arbeite bei Shopware im Team Developer Relations und mache das hier zu meinem Privatvergnügen, bin also nicht von Shopware geschickt. Vom Shopcast-Team ist noch mit dabei der Edin. Hi Edin.
Hi.
Wer dich nicht kennt.
Ja, die paar übrig geblieben, die mich noch nicht kennen. Genau, ich bin ja bei der Shopware-Agentur webbasiert, hier aus dem Ruhrgebiet. Und genau, wir machen schon schöne Shopware-Shops.
Du bist der aus dem Jingle.
Finde ich, das stimmt, ja. Ich gebe hier und da mal einen Euro rein und dass das Ganze weiterläuft.
Ja, richtig. Ja. Genau, als nächstes geht die Domain dann noch zu Edin, die war bisher auch noch bei mir. Sollte. So eine FM-Domain, wer es nicht weiß, die kostet ganz schön Geld. Und da bist du bei fast 100 Euro im Jahr. Aber gut.
Darum soll es heute gar nicht teurer.
Aber im weitesten Sinne um Domains, nämlich um Webshops und um Accessibility und natürlich auch um Accessibility bei Shopware. Denn mit 6.7 steht uns das ja ganz groß ins Haus. Und da haben wir uns eingeladen, den Tobias Berge, auch genannt Tobi oder natürlich T2S. Tobi T2S. Moin Tobi.
Hi, ich weiß jetzt nicht, wie du auf T2S kommst.
T2I wäre es. Na, okay, T2I.
Okay. hi zusammen, ich bin Tobi, Tobias Berge und arbeite wie der Niklas auch bei der Shopware AG und bin da Teil des Framework-Teams. Wir machen sozusagen so die Foundation, den unterliegenden Core sozusagen und bin da dann nochmal so im Bereich Storefront, also bin halt ein Frontend-Entwickler mit Fokus auf die Standard-Storefront von Shopware. Mhm.
Sehr schön. Und du kennst dich zufällig aus mit Accessibility, ne?
Ich hoffe.
Cool. Warum schreibt sich das ein A11Y?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ich kann sie beantworten. Soll ich sie beantworten?
Ja, beantworte du die Frage.
Weil wenn man Accessibility ausschreibt, sind zwischen dem A und dem Y 11 Buchstaben. Deswegen ist Tobi auch der T2.
Okay. Ich muss sagen, ich habe es nie hinterfragt. Man hat sich so dran gewöhnt, dass es irgendwie so geschrieben wird. Wir haben aber auch versucht, jetzt in Shopware selber das zu vermeiden, das so zu schreiben, weil vielleicht es nicht jeder weiß.
Ja, hat auf jeden Fall nichts mit Ally zu tun, in Leadspeak oder sowas. Ich wäre der N4S. Mhm. Ja, aber so kürzt man ganz einfach Dinge ab.
Und was passiert denn? Könnt
ihr euren Namen machen.
Aber was passiert denn, wenn etwas anderes kommt, was genauso viele Buchstaben dazwischen hat und mit A und Y endet und
das
auch was mit Programmierung zu tun hat?
Es geht nicht.
Ist okay. Ja. Wer zuerst kommt, der gewinnt.
Also ich muss sagen, spielt keine Rolle, ist halt eine Abkürzung. Gibt's Verwirrung.
Ich muss sagen, ich finde die Abkürzung nicht besonders accessible.
Ja. Das ist richtig. Ja. Aber wir können vielleicht erstmal über die Deadline reden, weil Accessibility ist ja etwas, das man unter Umständen umsetzen muss. Als Mensch, der mit Shopware einen Webshop betreibt und auch noch andere, aber die interessieren uns jetzt mal nicht. Und zwar ist das der 28. Juni dieses Aufnahmejahres, also 2025, 28. Juni. Da muss man das umsetzen. Ich möchte hier an dieser Stelle aber einmal ganz klar sagen, und das gilt für die gesamte Folge von Anfang bis Ende, das ist keine Rechtsberatung. Ja, wir sind alles keine Anwälte. Das sind nur die Informationen, die wir uns aus dem Internet geklaut haben. Und hier wie eure Lieblings-AI für euch liebevoll aufbereiten und zusammenfassen. Soweit wir wissen, sind Kleinstunternehmen nicht davon betroffen. Das heißt, Unternehmen, die unter 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschäftigen und die weniger als 2 Millionen Euro Jahresumsatz machen, sind von dieser Regelung nicht betroffen. Die können so inaccessible sein, wie sie wollen. Da dürft ihr auch Flash als Homepage benutzen.
Aber da muss man vielleicht noch ergänzen, dass meines Wissens nach, sobald eins von beiden der Fall ist, dann ist man dabei. Also genau. Das heißt, genau.
Das gibt beides.
Ja.
Du müsst unter 10 Mitarbeiter und unter 2 Millionen sein. Jahresumsatz. Genau. In dem Sinne, tschüss an alle, die ausgeschaltet haben. Nein. Wir wollen ja zuerst rühren. Jetzt kommt Tobi ins Spiel. Die erste Frage, die ich hier so auf dem Zettel habe, ist, sollte man den European Accessibility Act, das ist ja das, was dahinter steht, da kommen wir später noch zu, sollte man den European Accessibility Act und das daraus resultierende Barrierefreiheitsstärkungsgesetz auch umsetzen, wenn man das gar nicht müsste?
Meiner Meinung nach schon. Also man sollte sich auf jeden Fall mit dem Thema Accessibility auseinandersetzen. Einfach aus dem Grund, wenn man eine bessere Accessibility hat, hat man in den allermeisten Fällen einfach auch ein viel besseres Frontend. Also das haben wir halt bei der Umsetzung in Shopware selbst auch gemerkt, dass man sich halt viel mehr mit dem Markup auseinandersetzt, was halt leider so in der ganzen Web-Developer-Welt und fancy Frameworks und React und hast du nicht gesehen, halt manchmal so ein bisschen untergeht. Einfach so die Basics quasi, die da drunter liegen. Und wenn man die halt vernünftig hat und gerade zieht, ist man schon sehr, sehr weit und hat eben schon sehr viel verbessert. Und grundsätzlich würde man ja auch einfach ein größeres Publikum erreichen. Also je mehr Accessibility man hat und je mehr accessible der Webshop ist, desto größer ist ja das Publikum, desto weniger Leute schließe ich irgendwie dadurch aus, dass ich aus Versehen irgendwie, keine Ahnung, den Keyboard-User irgendwie nicht supporte oder eben einen Screenreader. Also ich habe ein besseres Frontend und was noch so ein Punkt ist, wäre halt SEO-Ranking. Also weil
damit hättest du anfangen sollen.
Hallo? Damit hätte ich anfangen sollen, okay. Es ist das SEO-Ranking. Ja. Nee, also weil Google ja da auch so diese Metrik erhebt, also es gibt ja diese, können wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen wahrscheinlich, diese Google Lighthouse Scores, das kennen ja die meisten, dass man eben, da kann man ja auch diese Performance-Rankings machen, also sprich, wie performt die Seite, wie ist so die Load-Performance von der Seite und so weiter. Und da gibt es eben auch eine Accessibility-Metrik, dass quasi so die Basics angeschaut werden. Wie ist die Seite strukturiert? Gibt es da irgendwelche gröberen, quasi semantischen Fehler, die so nicht wirklich funktionieren für Accessibility? Und dann wird das eben auch wahrscheinlich schlechter gerankt. Also Google lässt sich da ja nicht so hundertprozentig in die Karten schauen. Aber man kann ja so als Indikator nehmen, wenn ich jetzt einen Lighthouse-Audit laufen lasse, und da habe ich eben sehr, sehr viele Accessibility-Probleme, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, sich das mal genau anzugucken und da eben zu schauen, dass man da möglichst wenig Probleme hat, dass Google einen da möglichst nicht abstraft. Also man kann davon ausgehen, dass es wahrscheinlich auch die SEO-Performance verbessert, genauso wie die ganzen anderen Performance-Metriken, die da halt Google erhebt.
Ja, ja, jetzt, wenn wir noch über Geo reden, Ich sollte vielleicht kurz erklären, Geo ist, jetzt muss ich nachdenken, Generative Engine Optimization. Das heißt, das, was SEO für Suchmaschinen ist, ist Geo für zum Beispiel ChatGPT, die bieten ja mittlerweile auch direkt Produkte an. Man sucht, was ist beste Stuhl? Mhm. Und dann spuckt ChatGPT einen Deep Link zu einem Shop aus. Und dafür sollte man ja auch mit dem sogenannten Geo gerüstet sein. Kein neuer Begriff jetzt, aber neuerer. Das hat aber nichts direkt mit Accessibility zu tun, richtig?
Also ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung selber mit Geo, aber ich würde mal davon ausgehen, dass ja auch die Seite dann durch ChatGPT oder welche AI nun auch immer eben entsprechend gepasst und interpretiert wird, um eben die Informationen daraus zu ziehen. Und je besser die Seite strukturiert ist, desto mehr Sinn semantisch diese Seite ergibt. Wahrscheinlich ist es dann auch viel einfacher für die AI eben dann die Informationen rauszuziehen. Also ich würde jetzt mal sagen, ohne das selber benutzt zu haben, ehrlicherweise, dass es sehr wahrscheinlich auch einen positiven Effekt darauf hat, dass ich jetzt nicht, also mal als doofes Beispiel, ich habe da meine Produktdetailseite und das sind alles irgendwelche Diffs und da ist überhaupt nicht ausgezeichnet, was ist denn hier was, was ist denn der Preis und was ist denn hier die Überschrift und so.
Ja. Okay, jetzt haben wir da noch kurz notiert im Vorgespräch Brandbuilding, das ist natürlich auch was, und wenn du sagst, wir sind voll accessible, obwohl wir es nicht sein müssten, ist das auch ein Statement. Das muss aber jede und jede für sich entscheiden. Jetzt habe ich noch so zwei Sachen. Das eine, Edin, das geht mehr an dich eigentlich, weil das eine ist, was tut Shopware für Shopware 6.7 für Accessibility und was muss der Händler noch tun? Und da kommen wir ja in dieses Ganze, wie setze ich das jetzt um? Weil wir kriegen ja erstmal eine Major-Version vor die Füße gestellt. Major-Version heißt immer, das tut ein bisschen weh. An der Stelle, wer es noch nicht gehört hat, 6.6 hat einen Accessibility Flag. Damit kann man quasi in einer 6.6 oder in der neuesten 6.6, wichtig, in der neuesten 6.6 die ganzen Accessibility Features anschalten, die dir auch das Frontend kaputt machen. Aber wenigstens nicht die Administration. So. Ist dann noch ein bisschen schwierig. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ne? Wir haben ja auch Store-Plugins und so. Aber erstmal, Tobi, was tut denn Shopware 6.7 für Accessibility?
Also zusammenfassend könnte man sagen, die ganze Standard-Storefront einmal gerade ziehen. Also die ganzen, also wir haben uns im Prinzip so hauptsächlich die Punkte angeschaut. Es ist einmal das HTML-Markup, also wie ist überhaupt die ganze Page strukturiert. Und dann eben da HTML-Verbesserungen gemacht. Das klingt immer so basic, aber man ist dann manchmal erstaunt, was für Fehler, müssen wir uns ja auch an die eigene Nase fassen, sich dann manchmal einschleichen und nicht wirklich auffallen, weil man es eben als User, der einfach nur auf den Bildschirm schaut, einfach sehen kann und mit der Maus klickt und es funktioniert. Aber man stellt dann halt fest, okay, das Markup war hier und da nicht optimal.
Ein Beispiel.
Zum Beispiel sowas wie Formulare, die eben mehrere Inputfelder irgendwie beinhalten, die auch grundsätzlich vorhanden sind, aber zum Beispiel nochmal gruppiert waren mit verschiedenen Überschriften. Und anstatt da eben einfach nur ein generisches Div oder einen Span-Tag oder so zu verwenden, wird dann eben ein Field-Set verwendet, um eben das semantisch nochmal auszuzeichnen. Okay, hier ist jetzt ein Set an Inputfeldern. Das ist jetzt nur ein Beispiel, was dann rein optisch, visuell auch gar nichts verändert auf der Seite, sondern das ist eben eine rein semantische dann Verbesserung, die dann eben aber viel, ja, es viel besser macht für den Screenreader-User, weil das Google dann eben, und für Google natürlich, genau.
Ja, das ist richtig.
Genau,
ja. Das macht dann quasi alles kaputt, was darauf aufbaut. Also wenn ich jetzt das Standard-Template extende mit einem Plugin mit meinem eigenen Theme, dann würde das quasi nicht mehr funktionieren, weil jetzt ein anderes Element da drin ist.
Ja, das kommt natürlich immer, ich will jetzt nicht immer sagen, der It-Depends-Typ sein, aber es kommt natürlich immer darauf an, wie ich das genau extende. Deswegen wurde ja dieses Accessibility-Flag eben auch eingeführt, im Prinzip eher so als Vorsichtsmaßnahme, um eben nicht irgendwelches unvorhergesehene HTML auf einmal auszurollen, was dann eben, wenn ich es entsprechend erweitert habe, auf einmal ein invalides HTML erzeugt und es damit verschlechtern würde. Also mal ein stumpfes Beispiel. Stell dir vor, du hast eine Liste, also etwas wie das, was wie eine ungeordnete Liste aussieht mit irgendwelchen Bullet Points. Das ist aber im Prinzip gar keine Liste, sondern das sind irgendwelche Div-Container. So, und jetzt hat Shopware gesagt, okay, das ist ja doof, dass das Div-Container sind. Das sollte ja eigentlich als Liste ausgezeichnet sein und deswegen ändern wir das einfach mal als Liste. Und jetzt hat aber jemand innerhalb der Liste ein Listen-Item erweitert und da ein weiteres hinzuzufügen. Und derjenige geht aber jetzt davon aus, das sind ja alles Diffs. Dementsprechend wurde Diff, da einfach, ja, ne, wurde einfach eine weitere Diff hinzugefügt. Jetzt wurde aber im Hintergrund das Ganze auf eine Liste geändert, also auf eine richtige Liste. Und dann hast du eben LI, LI, LI und dann ist da plötzlich eine Diff drin, was halt als direktes Child von einer ungeordneten Liste eben invalides HTML wäre. Und aus dem Grund wurde das eben hinter dem Accessibility-Flag gemacht. Also in den meisten Fällen wird es wahrscheinlich eine reine Markup-Geschichte sein, dass dann eben ein invalides Markup rauskommt. Es ist auch in vielen Fällen so, dass das dann im Browser erstmal gar nicht auffällt, weil ja dann die meisten Browser wie Google Chrome oder auch Firefox interpretieren ja HTML immer relativ, ja, wie soll ich sagen, fuzzy. Ne? Also sie korrigieren ja das ja immer so ein bisschen für einen. Da wird ja kein harter Fehler geschmissen oder so. Also das darf man immer nicht falsch verstehen. Breaking Change heißt jetzt nicht in dem Fall, der ganze Shop funktioniert nicht und da kommt ein riesen Error-Message, sondern das ist halt dann immer so, dass dann eben an bestimmten Stellen das HTML nicht ganz richtig ist. Mhm. Und genau. Ja.
Andersrum, wenn ich jetzt hingehe und einen kompletten Block überschreibe, Shopware hat da was geändert. Im Zweifel kriege ich die Änderung nicht, richtig?
Ja, das kann passieren. Also wenn jetzt natürlich der Block relativ hoch angesetzt wurde, also sagen wir mal, man überschreibt fast das gesamte Template, dann kann es natürlich sein, dass man eben alles überschrieben hat und das, was dann da drin passiert, im Prinzip nicht berücksichtigt wird. Ja. Das kann man jetzt immer, das ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite kann man sagen, jo, das ist doch total gut, weil ich habe dann an der Stelle alles selber gemacht und die Änderung, die dann irgendwo weiter unten passiert, macht bei mir nichts kaputt beim Update, weil ich das ja eh alles überschrieben habe. Also insofern ist es erstmal gut. Da in dem Fall müsste man dann im Upgrade-Guide für die 6.7, da haben wir einen extra Bereich für Accessibility. Also wir haben die ganzen Accessibility-Änderungen auch nochmal in dem Guide extra gegliedert, also dass man die auf einen Blick alle sehen kann. Und in dem Fall, wenn man sich da nicht ganz sicher ist und weiß, okay, ich habe hier sehr viele Sachen komplett überschrieben, ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht Accessibility-Änderungen damit auch mit überschrieben habe, würde es in dem Fall auf jeden Fall Sinn machen, einmal den Guide durchzugehen und gucken, welche Dateien sind alle betroffen, also welche Template-Dateien und so. Ja.
Das heißt, der Worst Case wäre dann, ich habe was überschrieben, es funktioniert deshalb alles, aber Accessibility ist trotzdem...
Genau, ja. Im Worst Case würde das dann passieren. Also das ist, um bei dem stumpfen Beispiel zu bleiben, wenn ich natürlich die gesamte Liste einfach ausgetauscht habe und mich im Prinzip an diesem, was da vorher war, orientiert habe und da einfach irgendwelche Diff-Container reingepackt habe, dann wäre das natürlich nicht optimal accessible. Ist natürlich jetzt immer die Frage, ist es dann quasi hart falsch? Ich meine, wenn dann ein Text auf der Seite steht, ist es jetzt nicht notwendigerweise falsch. Das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem bei HTML. Ne, also ab wann bist du an dem Punkt, wo man sagen kann, das ist jetzt hart falsch und oder beziehungsweise es könnte einfach nur ein wenig besser sein.
Also hart falsch, ich glaube, wenn wir da aus der Händlerperspektive draufschauen, reden wir über abmahnfähig.
Ganz genau, stumpf. Aber da ist ja dann auch wieder die Frage, ist es abmahnfähig, wenn einfach nur ein normaler Text auf der Seite steht?
Richtig.
Ne, also das ist
aber ja, eine Grauzone, ne?
Genau.
Also da kommen wir ganz schnell. Jetzt, bevor wir nochmal zu der Händlerseite kommen, habe ich noch eine Frage. Hat sich in der Shopware-Administration bezüglich auf Accessibility auch was getan?
Ja, da hat sich auch ein bisschen was getan. Allerdings ist die Administration da nicht ganz so hoch priorisiert wie die Storefront, weil das ja die Komponente ist, die halt von den Endkunden benutzt wird. Aber im Prinzip mit dieser Umstellung auf die Meteor-Komponenten. Also die wurden auch schon so entwickelt, dass sie eben Accessibility mit berücksichtigen.
Das heißt demnächst, jetzt noch nicht direkt mit der 6.7, aber irgendwann ja, genau. In näherer Zukunft kann ich dann mit der Tastatur durch den Admin fegen.
Genau.
Fantastisch.
Kann man ja auch schon, kann man auch schon an vielen Stellen, aber man sieht es auch an den Meteor-Komponenten, dass sie eben ein bisschen besseren Kontrast haben und so. Sie sehen ja auch optisch schon ein wenig anders aus, ja.
Genau. Ja, hatte ich auch im Feedback-Channel in Slack gelesen, das gefällt wohl manchem. Finde ich gut.
Das ist gut.
Edin.
Yes.
Jetzt bist du ja Agenturmensch. Vielleicht möchtest du dich mit Tobi ein bisschen drüber unterhalten, was man als Händler eigentlich noch tun muss, weil Händler heißt ja tatsächlich in der Realität dann einfach oft die Agentur.
Oft, genau, passiert. In der Regel halt natürlich viel früher schon anfangen damit, sich damit zu beschäftigen, als jetzt quasi zu warten, wenn Shopware 6.7 draußen ist. Ich denke, Shopware hat da mit diesem Feature Flag schon möglichst viel versucht, da einem es zu ermöglichen, rechtzeitig damit anzufangen. Was jetzt als Agentur, Händler, Vertreter so ein bisschen dann immer eine Schwierigkeit quasi nehmen, die Plugins. Und da ist halt immer unklar am Ende des Tages, ob jetzt ein Plugin, und ich würde mal eher sagen, eher nicht, dass ein Plugin von Anfang an auch diese Feature Flags schön mitgegangen ist und dementsprechend dann halt auch eigene Anpassungen so auch so ein also auch Accessibility fähig gemacht hat, so dass auch dann zum Beispiel ich theoretisch, weiß nicht, im Februar, März hätte Accessibility Sachen machen können, ohne dass ich jetzt gefühlt jedes Plugin und so weiter anfassen muss. Und da ist so ein bisschen aus meiner Sicht die Herausforderung und die bleibt ja wahrscheinlich. Ich meine, Shopware hat ja gewisse Vorgaben an die Plugin-Hersteller, dass die gesetzeskonform sein müssen, sozusagen, dass sie es einhalten müssen. Nur natürlich, wenn jetzt einige erst dann zu genau 28. Juni das dann liefern, bleibt da nicht so viel Zeit, das Ganze dann zu evaluieren und so weiter. Das ist halt so ein bisschen die Frage, wenn wir jetzt zum Beispiel an der Stelle jetzt so heute sind, heute ist der 19. Mai, also wir haben genau dann noch einen Monat und 10 Tage oder 9 Tage, wir haben jetzt als Agentur auch schon für die Kunden, wo wir es da machen, haben wir eine gewisse quasi eine Anleitung gemacht, welche Schritte, wie welcher Reihenfolge wir vorgehen, was wir empfehlen können, was wir nicht empfehlen können, wo wir auch disclaimen müssen natürlich am Ende des Tages, also das ist auch so rechtliche Aspekte, aber tatsächlich ist da die Frage, wie würde man das jetzt noch, wenn man ganz, ganz kurzfristig da drauf springen möchte. Und ich will erinnern an unseren quasi Cookie-Consent-Tools-Manager. Da, glaube ich, haben auch gefühlt alle am letzten Tag irgendwas gemacht. Genau, wie würde man das zum Beispiel aus eurer Sicht optimal nutzen die Zeit, die einem übrig bleibt, um dementsprechend auch unter Berücksichtigung von Plugins, Customizing, aber auch Shopware anzugehen. Würde man jetzt zum Beispiel sagen, so okay, ich mache es hin mit 6.6 und Flag, mache ich neueste, letzte Version, oder würde man sagen, okay, wir warten jetzt noch hoffentlich nächste Woche ab, gehen wir auf 6.7 und dann schön updaten wir laufend, gucken, was wie die Plugins nachkommen. Und dann halt das letzte Live-Update folgt dann da wirklich dann am 28. mit der möglichst späteren Shopware-Version, die dann auch möglichst fehlerfrei ist dann am Ende des Tages.
Ja, also ich finde es total valide, das so zu machen. Also man kann natürlich mit dem Accessibility-Tweaks-Flag arbeiten. Ist wieder, kommt drauf an, ob man auf 6.7 grundsätzlich updaten möchte oder ob man halt lieber die LTS noch weiter nutzen will. Wenn man jetzt sagt, man möchte die LTS nutzen, also
es ist keine LTS, es ist Extended Support. LTS Extended hat Support. eine bestimmte Bedeutung, die wir nicht erfüllen. Extended Support,
Entschuldigung. Wenn man die jetzt nutzt, dann kann man das natürlich über das Accessibility Flag machen. Und dann würde ich erstmal so vorgehen, dass man im Prinzip im ersten Schritt das Flag aktiviert und dann nach und nach einmal durchgeht und schaut, okay, verursacht jetzt eben nur das Aktivieren des Flags schon mal irgendwelche Fehler oder unerwartetes Verhalten in meinem Plugin generell? Also passiert irgendwas, wo ich denke, okay, das läuft jetzt hier nicht so, wie es soll. Wenn das alles soweit in Ordnung ist, oder sagen wir mal, man hat irgendwie ein, zwei, wie ich ja vorhin schon angesprochen habe, irgendwelche Markup-Änderungen, die man dann eben mitziehen muss. Wenn man das gemacht hat und es soweit stabil funktioniert, kann man auch, wenn möglich, ein bisschen Automation nutzen. Also man muss nicht immer alles komplett manuell testen. Ein Tool, was man ganz gut nutzen kann, was ja jeder schon im Browser hat, wäre eben dieser Lighthouse Audit und da eben dieser Accessibility-Unterbereich, der einem dann einmal so ein bisschen zeigt, okay, wenn ich hier mein Plugin aktiviert habe auf der Seite, dann verändert das Markup, es fügt neue Elemente hinzu oder wie auch immer. Geht damit einmal durch, schaut, sind da irgendwelche gröberen Errors, die da angezeigt werden. Ein anderes Tool, was man noch nutzen kann, wäre X-Core. Das ist eigentlich auch relativ beliebt, schreibt sich AXE. Das wird auch viel in so automatisierten Pipelines zum Beispiel benutzt, auch von uns. In Playwright zum Beispiel kann man das nutzen. Und da gibt es aber auch so eine Browser-Extension für. Und die kann man zum Beispiel auch nutzen, um dann eben noch mehr Accessibility-Probleme zu finden. Fairerweise muss man sagen, da gibt es auch eine Paid-Version von, die dann eben noch mehr in die Tiefe geht, aber das gibt einem schon mal so einen guten Überblick, okay, habe ich hier in meiner Seite irgendwelche gröberen Probleme, die ich irgendwie angehen muss. Und wenn man das gemacht hat und eben das Markup, ich hatte jetzt vorhin eigentlich noch ein paar andere Punkte, Kontraste, Keyboard-Navigation und so weiter, aber wenn man so die Basics hat, ist man schon relativ weit. Was auch nochmal gut ist, ist viel von diesen Bootstrap-Komponenten zu nutzen, wenn das möglich ist, versus alles irgendwie sich selber nachzubauen. Bootstrap bringt ja schon relativ viele UI-Komponenten mit, irgendwelche Buttons, Formular-Input-Felder, Modalfenster und so weiter. Also wenn es irgendwie möglich ist, wenn man die Shopware-Standard-Components nutzt, beziehungsweise die Bootstrap-Komponenten, ist man da schon auf einem guten Weg, weil Bootstrap das halt in den allermeisten Fällen auch schon relativ gut berücksichtigt, Accessibility. Das wäre also immer ratsamer, als sich jetzt irgendwie alles selber komplett zu bauen. Klar, ist jetzt natürlich einfach leicht allgemein gesagt, kommt natürlich immer sehr drauf an, wie komplex eben das Plugin dann ist in der Storefront.
Ja, aber also ich denke da ganz kurz, ich denke da an Händler, die einfach ein Brandbuilding im Shop haben, wo es eben nicht nach Shopware Standard aussehen soll, sondern die eben bewusst designen. So, ne? Das heißt also, es sind nicht nur immer die Plugins, sondern auch die Custom Themes. Und da ist natürlich dann auch die Agentur wieder gefragt, die das hier entwickelt hat, eben, du hast gerade so nebenher angesprochen, Kontraste. Ja, das zieht sich aber halt auch im Zweifel durch bis zu den Produktbildern und wie die Metadaten da angereichert sind, weil man finde mal für deinen Chef als farbenblinder Mensch, keine Ahnung, eine gelbe Bohrmaschine, wird schwierig, wenn das nicht dabei steht, dass die gelb ist, ne, sondern da einfach nur eine optische Auswahl ist. So Sachen, das spielt ja jetzt alles schon mit rein.
Auch Logo, stimmt, ne? Also ja. Ich finde es auch, also theoretisch, wenn du deinen Shop hast und dein Logo ist irgendwie so gestaltet, dass es irgendwie nicht so kontrastreich zu dem Rest ist, da muss man sich auch schon ziemlich kreativ sein, wie man damit umgeht. Also rein theoretisch, alles könnte betroffen
werden. Mindestens muss ein Alttext mit dabei sein, ja.
Ja.
Ja, das ist halt genau das. Es muss irgendwie Accessibility sein, es muss nicht alles gleich aussehen. Ich wollte noch, bevor ich es vergesse, was einwerfen zu dem Punkt. Und zwar, natürlich ist die erste Anlaufstelle für die Menschen, die mit einer Agentur arbeiten, die Agentur, weil die so Dinge weiß. Wenn ihr aber, und wir werden viele Links hier unten in die Folge werfen, sowohl auf Shopcast.fm als auch auf YouTube. Es gibt die Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Die heißt tatsächlich, also deren URL ist auch bundesfachstelle-barrierefreiheit.de. Und das ist die offizielle Stelle für Informationen, was eben das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz angeht. Wird betrieben von der Knappschaft Bahnsee, aber die sind eben von unserer netten Regierung bestellt, diesen Bums unter das Volk zu werfen. Und da findet man ganz viel. Und da findet man eben auch ein PDF. Das sind 6 Webinare und es gibt ein Handout in den Webinarbaustand 2, die gesetzlichen Grundlagen für und Anforderungen im E-Commerce. Da werden wir auch nochmal einen Link zu setzen zu dieser Webinarserie, wo tatsächlich speziell für E-Commerce nochmal jemand im Video den ganzen Kram erklärt. Und es gibt eben Anlaufstellen. Da sagen wir aber auch noch später, komme ich da nochmal kurz drauf zu. Aber diese Webinarreihe, die könnt ihr euch schon mal aus den Links fummeln. Auf jeden Fall das, genau, es ist wichtig. Apropos wichtig, Tobi, was wäre denn so, wenn wir jetzt darüber sprechen? Zum Beispiel, jetzt hat sich da jemand in mühsamer Kleinarbeit mit Frontends ein Node.js-basiertes, komplett eigenes Frontend gebastelt. Was ist denn so das Wichtigste, was man erfüllen sollte?
Also jetzt davon ausgehend, dass man alles komplett customized hat, würde ich sagen, also im Prinzip ähnlich, wie wir es auch in der Standard-Storefront gemacht haben, sich das Markup angucken, was rauskommt. Das ist so mitunter das Wichtigste, dass das Markup eben passt. Dass diese Farbkontraste passen, also dass ich nicht irgendwie so Geschichten habe wie grauen Text, hellgrauen Text auf weißem Hintergrund. Mhm. Keyboard-Navigation ist ein wichtiger Punkt und vor allen Dingen da auch die Active States. Also heißt, ich gehe mit einem Keyboard, ich sage sorry fürs Denglisch die ganze Zeit, ich gehe mit Tastatur durch die Seite durch, mit der Tab-Taste und dann ist es halt wichtig, dass ich immer sehe, wo bin ich gerade. Also alle Elemente, die interaktiv sind, Inputfelder, Buttons und so weiter, die sollten alle einen entsprechenden Focus-State oder einen Active-State haben, dass ich eben verstehe, okay, ich gehe jetzt mit der Tastatur durch die Seite durch, ich muss immer wissen, wo ich bin. Deswegen hatte ich das auch vorhin für die Standard-Storefront angesprochen, deswegen sollte man immer Bootstrap nutzen, weil die das alle schon berücksichtigen und der Shopware-Standard das berücksichtigt. Und dann, das ist dann wahrscheinlich das Komplexeste, die Seite im Screenreader zu testen. Das ist halt so ein Punkt, wo man es mit Automation so ein bisschen schwer hat, meiner Meinung nach. Es gibt da schon irgendwelche Anbieter, die halt sagen, okay, man kann da schon automatisierte Tests für schreiben. Das kann man auch theoretisch, aber es macht auf jeden Fall Sinn, einmal wirklich mit einem Screenreader tatsächlich die Seite mal zu benutzen und zu schauen, okay, ist es denn irgendwie hier verständlich? Verstehe ich, wie ist die Seite aufgebaut? Also, wo ist meine Navigation? Wie kann ich auf der Seite navigieren? Was ist der eigentliche Inhalt der Seite, also der Hauptinhalt? Und was sind vielleicht nur irgendwelche Zusatzinfos, die einfach irgendwie da sind? Also, so, das wären so die wichtigsten Punkte. Es gibt natürlich 1 Million Sachen. Man kann ja jetzt natürlich ewig drüber sprechen, was man alles machen könnte. Aber das sind jetzt so die Sachen, die ich
wichtigsten finde. Also, wenn du zufrieden bist, hast du viel abgefrühstückt. Gibt es denn einen Screenreader-Software, die du empfehlen kannst?
Also wenn man macOS hat, ist tatsächlich VoiceOver relativ gut. Das ist schon in macOS integriert. Das kann man einfach.
Windows hat das, glaube ich, auch.
Genau, Windows hat auch einen integrierten Screenreader. Mit dem habe ich jetzt noch nicht so wirklich viel Erfahrung gesammelt. Den kann man tatsächlich auch benutzen. Ich weiß den Namen nicht aus dem Kopf. Was es aber für Windows auch gibt, das ist Open Source, soweit ich weiß, oder das ist zumindest kostenlos, ist dieser NVDA-Screenreader. Der ist halt relativ verbreitet und so der mehr oder weniger Standard unter Windows.
Ich suche es gerade mal raus. Das verlinken wir auf jeden Fall auch.
Ja.
Weißt du noch was für Linux? Hab gehört, fast alle benutzen Linux. Habe ich neulich, also vor ein paar Jahren hieß es, das wäre jetzt das Jahr des Desktops für Linux.
Linux muss ich passen, da weiß ich jetzt nicht den Standard-to-go-Screenreader. Ich weiß, es ist
auch gehässig. Ich benutze selber Linux. Also.
Ich weiß aber, dass es welche gibt. Also man kann auch unter Linux Screenreader testen. Was bei VoiceOver ganz nett ist, dass man, ist natürlich jetzt so ein bisschen, klingt jetzt ein bisschen doof, aber man kriegt halt, wenn man den Screenreader verwendet, im System kriegt man auch visualisiert, was er gerade vorliest und auf welchem Element der sich gerade befindet. Also ich bekomme quasi visualisiert, okay, ich bin jetzt hier auf der Navigation und kann dann eben durch die Seite durchsteppen mit so Tastaturkombinationen. Oder ich kann es auch mit Tab einfach machen und bekomme das dann eben entsprechend vorgelesen. Und
das ist auch ganz praktisch, wenn du nämlich eine Seite hast, die nicht so gut funktioniert und der liest dir halt irgendwas vor und du hast keine Ahnung, wo das sich rumtreibt, weil er aus Versehen in ein Footer gesprungen ist, dann ist das ganz gut, wenn du als sehender Mensch da noch zum Beispiel eine...
Genau, ja.
Dings hast. Man muss übrigens auch mal an der Stelle ganz kurz sagen, also ich bin ja nun auch wie sagt man das, able-bodied im Deutschen, also ein nicht beeinträchtigter Mensch, was die Sinne anbelangt und Webseitenbedienung. Und als so jemand stellt man sich das immer wunderbar vor, aber es gibt ja auch, das teilt nochmal so ein bisschen, also es geht nochmal so ein bisschen zurück auf den Anfang, sollte man das auch umsetzen, wenn man nicht müsste. Die Menge an Menschen, die zum Beispiel sowas wie Screenreader verwendet oder andere Hilfsmittel, um so eine Webseite zu bedienen, die sind ja nicht alle blind. Also genau, um jetzt mal nur auf den Screenreader abzustellen, es gibt Menschen, die, also blind in dem Sinne, dass sie nichts sehen, ist tatsächlich der kleinste Teil, aber davor gibt es noch unfassbar viele Abstufungen. Also die Gruppe ist quasi größer, als man sich das so in seinem, ich benutze mal den englischen Begriff, able-bodied Leben so vorstellt. Und ja, da wollte ich nur einwerfen. Fand ich interessant. Also
genau, ja.
Es macht schon Sinn, irgendwie das umzusetzen. So.
Ja, vollkommen richtig. Also es kann ja auch sein, dass ich eben nicht komplett gar nichts sehe, sondern dass ich einfach vom Sehvermögen irgendwie beeinträchtigt bin. Ich kann es nicht so gut sehen und nutze eben, ich kann zwar schon die Seite so ein bisschen navigieren, ganz grob, aber ich nutze den Screen wieder dann als zusätzliche Hilfe, um mich da eben so durchzuleiten, um mir Sachen vorzulesen. Der sagt mir dann, okay, hier bin ich gerade auf der Navigation, hier bin ich gerade im Hauptinhalt. Genau.
Genau. Was ich nochmal vielleicht zum Thema Händler und so weiter ergänzen würde, da sind wir so ein bisschen von dem Thema abgekommen. Zum einen sollten die Händler rechtzeitig anfangen, Inhalte zu erstellen. Das ist nämlich wichtig, weil egal wie viel wir oder Shopware oder Agenturen und so weiter programmieren und anpassen und Markup und solche Sachen optimieren, wenn die Beschreibungen, wenn die Alternativtexte, wenn die Bilder und so weiter nicht dementsprechend, was halt das Gesetz auch vorschreibt, dann bringt es das ja nur die halbe Miete. Das muss dann, und das wird Zeit kosten. Also wenn man sich jetzt vorstellt, einen Shop, der irgendwie, weiß nicht, 800.000 Artikel hat, und vielleicht auch überall ein Bild und überall halt auch eine Beschreibung, vielleicht auch nicht. Das kann dann durchaus auch irgendwie Angriffsfläche bieten für jemanden, wenn es einer auf einen abgesehen hat. Und deswegen auch vielleicht der zweite Tipp, ich glaube, es ist auch eine gesetzliche Vorgabe ist, jeder Shop oder jede Webseite ist verpflichtet auf einer barrierefrei erreichbaren Unterseite und auch barrierefrei gestalteten Unterseite anzugeben, in welchem Zustand sich diese Seite befindet gerade, was hinsichtlich der Barrierefreiheit. Das heißt, man muss ja da schon sagen, okay, wir haben dieses und jenes umgesetzt nach diesen und jenen Vorgaben und also ganz grob zusammengefasst und man muss ja sogar dann auch theoretisch dem Besucher Hinweise geben, wo er sich offiziell beschweren kann über diese Seite, wenn es dann nicht barrierefrei ist. beziehungsweise auch, also auch die Möglichkeit geben, den Betreiber der Seite auch anzuschreiben und sagen, hey, auf der Unterseite XY konnte ich diesen jetzt nicht barrierefrei machen. Also da ist man auch dementsprechend verpflichtet, diese Informationen mitzugeben. Insofern halt Content enorm wichtig. Ne? Also nicht jetzt, also vielleicht entsteht da die Erwartung, dass halt ich habe meinen Shop, ich habe meine Webseite, ich installiere so ein tolles Plugin, das irgendwie aus, wie Zauberei alles in barrierefrei umwandelt und ich bin's fein, das wird schwierig. Auf der anderen Seite, wenn man gerade das offen kommuniziert, also das ist aber jetzt nur meine Mutmaßung, auch wieder keine Beratung, wenn ich dann quasi auf der Seite wirklich dann offen bin und sage, das haben wir schon umgesetzt, das haben wir nicht umgesetzt, das wird gewisse Bereitschaft nach draußen kommunizieren, dass man sich mit dem Thema ernsthaft auseinandersetzt. Und ich denke mal, dann werden auch, sollte jemand sich dementsprechend auch rechtlich dagegen vorgehen, vermute ich mal, wird man da ein bisschen nachgiebiger sein, als jetzt, wenn jemand einfach komplett drauf in Anführungszeichen scheißt.
Ja. Genau, also das ist auch nochmal so dieses, natürlich ist man jetzt in der Situation, wer soll denn den ersten Stein werfen? Weil es sind wahrscheinlich die wenigsten direkt live mit einer komplett barrierefreien Seite. Und die Antwort ist tatsächlich wahrscheinlich die Bundesländer. Ja, die haben da Beauftragte für und es kommt durchaus auch in anderen Bereichen vor, dass dann von Staatsseite eben abgemahnt wird. Also auch da wieder keine Rechtsberatung, aber aus Erfahrung, es macht Sinn. Es gibt Leute, die werfen den ersten Stein.
Ich fand es auch lustig. Wir haben jetzt auch letztens im Rahmen, wo wir es auch so auch letztendlich das Ganze analysiert haben und untersucht haben, da haben wir so eine Webseite gefunden von jemandem im Internet, der da und dementsprechend für diese barrierefreie Seite, also Zustand sozusagen, diese Erklärung, ein paar Tipps nennt und der bezieht sich jetzt auf seine Quelle ist ja auch irgendwas, also bundesländermäßiges, ich weiß nicht, welches Bundesland das war, wo die zum Beispiel unter anderem sagen, dass auf dieser Seite auch ein Kontaktformular sein muss. Und dann haben die selbst aber diese quasi barrierefreie Seite gestaltet, aber dann referenzieren die aus dieser Seite, also die haben da nicht da den Kontaktformular, sondern machen selbst einen Link zu irgendwas, was nicht barrierefrei ist letztendlich halt. Und wo du auch dann denkst, alles klar, verständlich, ja.
Es ist am Ende des Tages ein Thema, das viele Grauzonen hat, die im Zweifel in Gerichtsverfahren noch geklärt werden, wenn es um die rechtlichen Aspekte gibt. Und eine unübersichtliche Gemengelage, wo du, glaube ich, nicht perfekt sein kannst. Es ist, man nähert sich an, aber so ist es ja immer. Also sobald du als Händler im Internet mit einem Shop unterwegs bist, bist du in einer rechtlich unsicheren Lage. Ein befreundeter Händler von mir, der hat gerne gesagt, als Händler stehst du immer mit einem Bein im Knast. Das ist einfach so. Genau, was ich noch zu den Links dazu schmeißen werde, ist ein Tool von Sona, den Extension Verifier. Also Sona ist auch jemand, der bei Shopware arbeitet, wer ihn nicht kennt. Shayim nennt er sich auch im Internet. Und da geht recht viel automatisiert, könnt ihr euch mal angucken. So mit AI. Aber auch da wieder, was Edin, du gesagt hast, natürlich völlig richtig. Bei den Händlern liegt die große Verantwortung der Contentpflege.
Ja, das finde ich auch einen guten Punkt, dass der Content passt. Ich hatte da immer so ein Beispiel von den Filtern in Shopware. Die sind grundsätzlich als Buttons ausgezeichnet und an sich nicht irgendwie nicht accessible. Also die funktionieren von der Barrierefreiheit ganz gut. Aber es bringt dir trotzdem in Anführungszeichen nichts, wenn das, was da drin steht, einfach nicht genug erklärt wird. Also wenn der Text des Buttons nicht erklärt, was tut der Button, sondern da steht irgendwie nur ganz generisch irgendein Text drin, der mir gar nicht erklärt, was passiert jetzt hier überhaupt.
Wie ausklappen.
Ja, genau, das ist ein gutes Beispiel.
Was soll ich ausklappen?
Was denn ausklappen? Ne? Dann müsste dann da stehen, filtern nach Hersteller, weitere Optionen anzeigen oder irgendwie sowas. Mhm.
Also am Ende ist es ein bisschen Gehirnschmalz und wir werden sehen, 6.7, wie gesagt, aus der Perspektive dieser Aufnahme liegt es noch in der näheren Zukunft. Und wir drücken euch da draußen die Daumen, dass es klappt. Kommentiert gerne dazu, wenn ihr noch Anmerkungen und Wünsche und Bedürfnisse habt. Das könnt ihr auf shopcast.fm tun unter der Folge oder auf YouTube unter dem Video. Und dann sind wir für heute, würde ich sagen, soweit durch. Wie gesagt, Barrierefreiheit, Stärkungsgesetz heißt das Ganze. Die Bundesfachstelle Barrierefreiheit ist eure Hauptanlaufstelle. Da gibt es eine Webinarreihe, in der es auch um E-Commerce geht. Tobias, ich danke dir ganz herzlich, dass du die Accessibility heute mit uns geteilt hast.
Danke, Tobi.
Schön. Edin, danke dir als zusätzlichen Host.
Danke, Niklas, ebenfalls.
Und in dem Sinne, bleibt accessible. Wir hören uns.
Ciao.
Tschüss.